Rainer, lies mal vor. 12. Kapitel. Dr. Sewards Tagebuch. 18. September. Ich fuhr sofort nach Hillingham und kam frühzeitig an. Ich ließ meinen Wagen am Gittertor halten und ging allein die Allee hinauf. Ich klopfte leise an und läutete so rücksichtsvoll als möglich, denn ich fürchtete, Lucy oder ihre Mutter zu stören, und hoffte, lediglich einen Dienstboten herbeizurufen. Nach einer Weile, da mich niemand gehört zu haben schien, klopfte und läutete ich nochmals. Wieder rührte sich nichts. Ich verfluchte die Faulheit der Dienstboten, die zu dieser Zeit noch im Bett zu liegen schienen. Es war schon 10 Uhr. Und klopfte und läutete wiederum, diesmal aber etwas ungeduldig. Wieder ohne Erfolg. Bisher hatte ich nur die Dienstboten im Verdacht gehabt. Nun aber packte mich eine entsetzliche Furcht. War diese Totenstille ein neues Glied in der Kette des Verderbens, die sich eng um uns zusammenzuziehen schien? War es wirklich ein Haus des Todes, zu dem ich gekommen war? Zu spät? Ich wusste, dass Minuten, ja Sekunden der Verzögerung, Stunden der Gefahr für Lucy bedeuteten, wenn sie wieder einen jener entsetzlichen Rückfälle hatte. Ich lief rund um das Haus, um vielleicht durch Zufall einen Eingang zu entdecken. Ich fand jedoch keine Möglichkeit, hineinzukommen. Jedes Fenster, jede Tür war fest verschlossen, und ich kehrte enttäuscht zur Vorhalle zurück. Als ich dort ankam, hörte ich das rasche Traben eilender Pferdehufe. Sie hielten am Torweg an, und einige Sekunden später sah ich Van Helsing die Allee heraufrennen. Als er meiner ansichtig wurde, rief er keuchend,
»Es waren also Sie, und Sie sind gerade erst angekommen. Wie geht es ihr? Sind wir zu spät dran? Haben Sie mein Telegramm denn nicht erhalten?«
Ich antwortete ihm so rasch und zusammenhängend als möglich, dass ich sein Telegramm erst heute in aller Frühe erhalten hätte und, ohne einen Augenblick zu zögern, hierher geeilt sei. Und dass es mir bis jetzt nicht geglückt sei, mich irgendjemand im Haus bemerklich zu machen. Er nahm nach einer kurzen Pause den Hut ab und sagte,
»Ich fürchte, dass wir zu spät kommen. Gott sei Ihnen gnädig.«
Dann fuhr er aber gleich mit seiner hinreißenden Energie fort.
»Kommen Sie! Wenn wir hier keinen Eingang ins Haus offen finden, nun, dann schaffen wir uns eben einen. Zeit bedeutet jetzt für uns alles.«
Wir begaben uns auf die Hinterseite des Hauses, wo sich ein Küchenfenster befand. Der Professor nahm eine kleine Knochensäge aus seinem Kasten und deutete, indem er sie mir übergab, auf die Eisenstangen, mit denen das Fenster vergittert war. Ich nahm sie sofort in Angriff und hatte bald 3 von ihnen durchgeschnitten. Dann schob er ein langes, dünnes Messer durch die Ritze zwischen Fensterrahmen und Fenster und legte den Riegel um, worauf sich ohne weiteres die Öffnung bewerkstelligen ließ. Ich half dem Professor hinein und folgte ihm dann nach. In der Küche und in den sich daneben befindlichen Dienstbotenzimmern war niemand. Wir sahen in alle Zimmer, an denen wir vorbeikamen, und fanden im Speisezimmer, in das durch die geschlossenen Läden nur schwaches Licht eindrang, 4 Dienstmädchen auf dem Boden liegen. Es war unmöglich, sie für tot zu halten, denn ihr keuchender Atem und der scharfe Geruch von Laudanum, der das ganze Zimmer durchdrang, ließen keinen Zweifel über die Art ihres Zustands. Van Helsing und ich sahen einander erstaunt an, und er sagte im Weggehen,
»Wir können Ihnen später Hilfe bringen.«
Dann begaben wir uns in Lucys Gemach. Ein paar Augenblicke blieben wir an der Tür stehen, um zu horchen. Aber kein Laut war zu vernehmen. Mit blassen Gesichtern und zitternden Händen öffneten wir leise die Tür und traten in das Zimmer. Wie soll ich den Anblick beschreiben, der sich uns hier bot? Auf dem Bett lagen 2 Frauen, Lucy und ihre Mutter. Die letztere lag auf der Wandseite und war mit einem weißen Laken bedeckt, dessen einer Zipfel von dem Windhauch zurückgeschlagen worden war, der durch das zerbrochene Fenster eindrang und das bleiche, verzerrte Gesicht freiließ, auf dem ein Ausdruck des tiefsten Entsetzens lag. Neben ihr lag Lucy. Ihr Gesicht war weiß und noch mehr verzerrt. Die Blüten, die sie um den Hals getragen, bemerkten wir auf der Brust ihrer Mutter. Ihre Kehle war bloß und zeigte die zwei kleinen weißen Wunden, die wir schon früher gesehen hatten und die entsetzlich blutleer und zerfetzt waren. Ohne ein Wort zu sagen, beugte sich der Professor über das Bett, so dass sein Kopf fast die Brust der armen Lucy berührte. Dann drehte er rasch den Kopf, wie einer, der lauscht, und rief aus, indem er sich aufrichtete:
»Es ist noch nicht zu spät! Rasch, rasch! Bringen Sie den Brandy!«
Ich eilte so schnell als möglich die Treppe hinunter und holte das Gewünschte. Ich roch daran und nahm einen Schluck, um zu sehen, ob er nicht auch, wie die Sherry-Karaffe auf dem Tisch, vergiftet sei. Die Mädchen röchelten noch, lagen aber nicht mehr so unbeweglich, woraus ich den Schluss zog, dass die Wirkung des Narkotikums zu verfliegen beginnt. Ich nahm mir jedoch nicht die Zeit zu verweilen, sondern eilte zu Van Helsing zurück. Er rieb mit dem Brandy, wie schon früher öfter, ihre Lippen, ihr Zahnfleisch, ihre Handflächen und ihre Handgelenke. Dann sagte er:
»Es ist das alles, was im Augenblick geschehen kann. Sie werden jetzt hinuntergehen und versuchen, die Mädchen wieder zu sich zu bringen. Fahren Sie ihnen mit einem nassen Tuch über das Gesicht, aber nicht zu sanft. Sie sollen dann gleich einheizen und ein warmes Bad herrichten. Diese arme Seele ist fast ebenso kalt wie die neben mir. Sie muss vor allem erwärmt werden, ehe wir etwas anderes vornehmen können.«
Ich ging sofort hinunter und weckte drei der Mädchen ohne Mühe. Die vierte war noch ein ganz junges Ding, das Gift hatte sie scheinbar besonders angegriffen. Deshalb hob ich sie aufs Sofa und ließ sie noch schlafen. Die anderen waren anfangs verwirrt. Als ihnen aber das Bewusstsein zurückkehrte, schrien und weinten sie in geradezu fassungsloser Weise. Trotzdem war ich ziemlich streng mit ihnen und duldete nicht, dass sie miteinander plauderten. Ich sagte ihnen, dass ein verlorenes Leben vollständig genüge und dass sie, wenn sie sich nicht beeilten, auch noch Fräulein Lucy töten würden. So gingen sie denn unter Weinen und Klagen, halb angezogen, an ihre Arbeit und stellten Wasser auf das Feuer. Zum Glück war das Küchen- und Kesselfeuer noch nicht ausgegangen, und deshalb war an heißem Wasser kein Mangel. Wir richteten ein Bad her und legten Lucy hinein, wie sie war. Während wir eifrig ihre Glieder frottierten, ertönte unten am Haupteingang ein lautes Klopfen. Eines der Mädchen rannte hinunter, warf in der Eile einige Kleidungsstücke über und öffnete. Dann kehrte sie zurück und teilte uns flüsternd mit, dass ein Herr unten sei, der eine Botschaft von Herrn Homewood zu überbringen habe. Ich bat sie, ihm mitzuteilen, dass er sich jetzt noch gedulden müsse, da wir uns um niemand kümmern könnten. Sie richtete es aus, und vertieft in unsere Arbeit vergaßen wir seiner vollkommen. Nie in meiner Praxis hatte ich den Professor mit solch furchtbarem Ernst arbeiten sehen. Ich wusste es, genauso gut wie er, dass es ein harter Kampf auf Leben und Tod war, den wir da auszufechten hatten, und sagte ihm dies, während er sich einen Augenblick ausruhte. Er antwortete mir in einer Weise, die ich nicht verstand, aber mit dem ernstesten Ausdruck in seinem Antlitz.
»Wenn es damit auch wirklich vorbei wäre, dann ließe ich die Sache so, wie sie jetzt ist, und ließe Lucy in Frieden hinüberschlummern, denn ich sehe kein Lichtlein an ihrem Horizont.«
Dann fuhr er in seiner Arbeit fort, mit erneutem, fast verzweifeltem Eifer. Bald bemerkten wir, dass die Wärme einen günstigen Einfluss auf sie auszuüben begann. Lucys Herz klopfte wieder etwas hörbarer, wie wir durch das Stethoskop feststellten, und auch die Lungen hatten ihre Tätigkeit wieder aufgenommen. Van Helsings Gesicht strahlte fast, und als wir sie aus dem Bad hoben und in ein heißes Laken einschlugen, um sie abzutrocknen, sagte er:
»Fürs Erste hatten wir gewonnen. Schach dem König!«
Wir trugen Lucy in ein anderes Zimmer, das unterdessen hergerichtet worden war, legten sie ins Bett und flößten ihr einige Tropfen Sherry ein. Ich bemerkte, dass Van Helsing ein weiches, seidenes Tuch um ihren Hals wand. Sie war immer noch bewusstlos und ebenso elend, wenn nicht elender, wie wir sie je gesehen hatten. Van Helsing rief eines der Mädchen herein und befahl ihm, so lange bei Lucy zu bleiben und kein Auge von ihr zu wenden, bis wir zurückkämen, und winkte mir zu, mit ihm hinauszugehen.
»Wir müssen uns beraten, was nun zu tun ist«,
sagte er, als wir die Treppen hinuntergingen. Dann öffnete er die Tür des Speisezimmers und wir begaben uns hinein, indem er sorgfältig hinter uns abschloss. Die Läden waren geöffnet, die Vorhänge aber hatte man heruntergelassen. So wollte es die Traueretikette, die von den englischen Frauen, insbesondere der unteren Klassen, streng eingehalten wird. Das Zimmer war deshalb ziemlich finster. Für unseren Zweck aber war es immerhin hell genug. Van Helsing sah nicht mehr ernst. Er sah verstört aus. Augenscheinlich zermarterte er sein Gehirn über irgendetwas. Es dauerte aber eine Weile, bis er sagte,
»Was sollen wir nun tun? An wen sollen wir uns um Hilfe wenden? Wir müssen nochmals eine Bluttransfusion vornehmen, und zwar sobald das möglich, denn sonst hat das arme Ding keine Stunde mehr zu leben. Sie sind erschöpft, ich ebenfalls. Eines der Mädchen möchte ich nicht ins Vertrauen ziehen, selbst wenn es geneigt wäre, die Operation an sich vornehmen zu lassen. Was würden wir für jemand geben, der seine Adern für sie öffnen ließe?«
»Wie wäre es denn mit mir?«
Die Stimme kam vom Sofa her, aus der entgegengesetzten Ecke des Zimmers. Wie erlösende Freude zuckte es mir durchs Herz. Es war Quincy Morrises Stimme. Van Helsing fuhr beim ersten Ton ärgerlich auf, dann aber nahm sein Gesicht einen milderen Ausdruck an, und seine Augen leuchteten froh, als er ausrief,
»Quincy Morris!«
und mit ausgestreckten Händen auf ihn zueilte.
»Wie kommen Sie denn hierher?« rief ich, als wir uns die Hände reichten. »Wahrscheinlich Arthurs wegen.«
Er händigte mir ein Telegramm aus.
»Habe seit 3 Tagen nichts mehr von Dr. Seward gehört. Bin in schrecklicher Angst, kann nicht weg. Vater immer noch ebenso krank. Bitte um Nachricht, wie es Lucy geht. Ohne Aufschub, Homewood.«
»Ich glaube, ich bin gerade noch rechtzeitig gekommen. Sie wissen, dass Sie mir nur zu sagen haben, was ich tun soll.«
Van Helsing ging auf ihn zu. Er ergriff seine Hand, sah ihm gerade in die Augen und sagte,
»Das Blut eines braven Mannes ist das Beste auf Erden, wenn ein Weib in Not ist. Sie sind ein Mann und nicht der schlechtesten einer. Meinetwegen kann der Teufel gegen uns wüten, wie er will, wenn uns nur immer Gott zur rechten Zeit Männer schickt, wie wir sie brauchen.«
Und wieder schritten wir zur unheimlichen Operation. Ich habe gar nicht den Mut, auf alle Einzelheiten einzugehen. Lucy hatte einen furchtbaren Schock erlitten, und sie war mehr mitgenommen als je zuvor. Obgleich eine Menge Blut in ihre Adern kam, hatte ihr schwacher Körper gar nicht mehr die Kraft, entsprechend zu reagieren. Es war entsetzlich anzuhören und zu sehen, wie sie sich wieder in das Leben zurückkämpfte. Schließlich aber begannen doch Herz und Lungen ihre Tätigkeit. Und Van Helsing machte, wie immer, eine subkutane Morphium-Einspritzung, die von recht guter Wirkung war. Ihre Ohnmacht ging unmerklich in einen tiefen Schlummer über. Der Professor blieb bei ihr, während ich mit Quincy Morris die Treppen hinunterging und ein Mädchen hinaussandte, um einen der Kutscher abzulohnen, die draußen noch warteten. Ich veranlasste Quincy, sich niederzulegen, nachdem er ein Glas Wein getrunken hatte, und beauftragte den Koch, ein recht gutes Frühstück zuzubereiten. Dann kam mir eine Idee, und ich begab mich in das Zimmer, in dem Lucy jetzt lag. Als ich leise eintrat, fand ich Van Helsing dort sitzen, ein paar Briefbogen in der Hand. Er hatte sie offenbar gelesen und dachte darüber nach, denn er stützte den Kopf mit den Händen. Es lag ein Ausdruck wilder Genugtuung in seinem Antlitz, wie bei einem, der nun einen Zweifel gelöst findet. Er übergab mir das Papier und sagte,
»Es fiel von Lucys Brust, als wir sie ins Bad trugen.«
Als ich gelesen hatte, blickte ich den Professor an und fragte ihn dann nach einer Pause, »Um Himmels Willen, was soll das heißen? War sie oder ist sie irrsinnig? Oder was für eine entsetzliche Gefahr schwebt über uns?« Ich war so erregt, dass ich nicht weiter zu sprechen vermochte.
Van Helsing streckte seine Hand aus und nahm das Papier wieder zu sich, indem er sagte,
»Lassen Sie sich jetzt darüber keine grauen Haare wachsen. Vergessen Sie es überhaupt zunächst. Sie werden alles noch rechtzeitig erfahren und verstehen, aber später erst. Nun, was wollten Sie mir sagen?«
Das führte mich auf meine Absicht zurück, und ich war wieder ich selbst.
»Ich kam, um mit Ihnen über den Totenschein zu sprechen. Wenn wir nicht sorgfältig und klug verfahren, könnte es unter Umständen zu einer Untersuchung kommen, und es würde dabei dieses Papier zutage gefördert. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommen wird, denn wenn das eintreten sollte, würde dies, wenn nichts anderes, genügen, die arme Lucy zu töten. Ich weiß und Sie wissen, und auch der andere Arzt, der sie behandelt hat, weiß, dass Frau Westenra Herzleiden war, und wir können alle bestätigen, dass sie daran gestorben ist. Wir wollen den Totenschein sofort ausfüllen, und ich werde ihn eigenhändig zum Standesbeamten tragen und den Leichenbestatter bestellen.«
»Recht so, Freund John. Es ist gut, dass Sie daran denken. Wenn Fräulein Lucy auch Feinde hat, die ihr Haar zusetzen, so ist sie aber auch mit prächtigen Freunden gesegnet, die sie lieben. Einer, zwei, drei öffnen ihre Adern für sie, nebenbei noch ein alter Mann. Naja, ich weiß, Freund John, ich bin nicht blind. Ich liebe euch alle nur noch viel mehr deswegen. Nun gehen Sie aber.«
Unten im Hausflur traf ich Quincy Morris an mit einem Telegramm für Arthur des Inhalts, dass Frau Westenra tot sei, dass Lucy ebenfalls krank gewesen sei, sich aber nun auf dem Wege der Besserung befinde und dass Van Helsing und ich sie behandelten. Ich sagte ihm, wohin ich ginge. Er empfahl mir, mich zu beeilen, flüsterte mir aber im Fortgehen noch zu, »Wenn Sie zurückkommen, Jack, habe ich ein paar Worte mit Ihnen zu sprechen, aber ganz unter uns.« Ich nickte zustimmend und entfernte mich. Auf dem Standesamt wurden mir keine Schwierigkeiten bereitet und mit dem Leichenbestatter traf ich die Übereinkunft, dass er abends kommen sollte, um das Maß für den Sarg zu nehmen und die übrigen Arrangements zu treffen. Als ich zurückkam, wartete Quincy auf mich. Ich versprach ihm, sofort zu seiner Verfügung stehen zu wollen, sobald ich mich um Lucy umgesehen hätte, und begab mich in ihr Zimmer. Sie schlief noch, und der Professor war scheinbar nicht von ihrer Seite gewichen. Er legte einen Zeigefinger an die Lippen, woraus ich entnahm, dass er erwartete, sie werde in Bälde erwachen, und fürchtete, der Natur vorzugreifen. So ging ich dann zu Quincy hinunter und nahm ihn mit in das Frühstückszimmer, wo die Vorhänge nicht zusammengezogen waren und das ein wenig freundlicher, oder besser gesagt, weniger trostlos aussah als die anderen Räume. Als wir allein waren, sagte er, »Jack Stewart, ich liebe es nicht, mich in irgendetwas zu mischen, was mich nichts angeht, aber das ist eben ein außergewöhnlicher Fall. Sie wissen, ich hatte das Mädchen gern und wollte sie heiraten. Aber obgleich das alles vergangen und vorbei ist, kann ich doch nicht umhin, in Sorge um sie zu sein. Was ist denn eigentlich mit ihr los? Der Holländer, er ist ein prächtiger Mensch, ich kenne das, sagte, als sie beide in das Zimmer traten, dass noch eine weitere Bluttransfusion gemacht werden müsse und dass er und sie erschöpft seien. Nun, ich weiß ja wohl, dass ihr Doktorin immer im Geheimen handelt und dass kein Mensch erwarten darf, etwas von dem zu erfahren, was ihr da unter euch beratet. Aber das ist doch kein alltäglicher Fall, und was es auch sein mag, ich habe doch auch etwas geleistet. Ist es nicht so?«
»Es ist so«, sagte ich, und er fuhr fort.
»Ich vermute, dass Sie und Van Helsing bereits das getan haben, was ich heute tat. Ist es nicht so?«
»Ja, es ist so.
Ich gehe wohl nicht fehl, wenn ich behaupte, dass auch Arthur beteiligt war. Als ich ihn vor 4 Tagen sah, machte er einen ganz seltsamen Eindruck. Ich habe ihn noch nicht so rasch dahinsiechen sehen, seit ich in den Pampas weilte und ein Pferd hatte, das ich gern nachts weiden ließ. Eine jener großen Fledermäuse, die man Vampire nennt, hatte es in der Nacht überfallen. Als ich es dann antraf, mit angebissener Kehle und offenen Adern, hatte es nicht mehr so viel Blut im Leib, um sich noch aufrichten zu können, und es blieb mir nichts anderes übrig, als ihm eine Kugel durch den Kopf zu jagen. Jack, sagen Sie mir und
wenn Sie es ohne einen Vertrauensbruch zu begehen sagen können.
Das war der Erste. Ist es nicht so?
Quincy Morris sah, als er so sprach, ganz verängstigt aus. Er wurde von Sorge um die geliebte Frau gequält und die vollkommene Unkenntnis des schrecklichen Geheimnisses, das sie umgab, machte seine Pein noch unerträglicher. Sein Herz blutete und er bedurfte aller seiner Selbstbeherrschung, und davon besaß er ein gut Teil, um nicht umzusinken. Ich antwortete nur zögernd, denn ich wollte doch nichts verraten, was der Professor geheim zu halten mich gebeten hatte. Bald aber wusste er und erriet er so viel, dass ich keine Ursache mehr hatte, ihm etwas zu verheimlichen, und deshalb antwortete ich ihm: »Es ist so.«
»Und wie lange spielt das schon?«
»Etwa 10 Tage.«
10 Tage? Dann hat also das arme, süße Geschöpf innerhalb dieser Zeit das Blut von 4 starken Männern in sich aufgenommen. Die Männer sind am Leben, ihr Körper aber hat das Blut wieder verloren.«
Er trat an mich heran und flüsterte rau:
»Wer hat es ihr genommen?«
Ich schüttelte den Kopf. »Das«, sagte ich, »ist eben das Rätsel. Helsing ist einfach außer sich und ich bin auch am Ende meines Witzes. Ich kann nicht mal eine Möglichkeit erraten.
Es sind allerdings einige Umstände eingetreten, die unsere Maßnahmen zu strenger Bewachung Lucys vereitelten. Aber das soll nicht wieder vorkommen. Hier wollen wir bleiben, bis alles entschieden ist, zum Guten oder zum Schlimmen.«
Quincy hielt mir die Hand hin.
»Rechnen Sie auf mich«, sagte er. »Sie und der Holländer würden mir sagen, was zu tun ist, und ich werde es tun.«
Als Lucy spät am Nachmittag erwachte, war ihre erste Bewegung ein Griff nach ihrer Brust. Zu meiner Überraschung zog sie das Notizblatt heraus, das Van Helsing mir zu lesen gegeben hatte. Der vorsorgliche Arzt hatte es wieder dahin gelegt, woher er es genommen, damit sie nicht beim Erwachen in Unruhe geriet. Ihre Augen glitten über Van Helsing und dann über mich und er glänzten. Nun sah sie rings um sich, und als sie bemerkte, wo sie sich befand, flog ein leichter Schauer über sie. Sie stieß einen lauten Schrei aus und schlug ihre abgezehrten Hände vor das bleiche Gesichtchen. Wir beide verstanden, was das zu bedeuten hatte, dass sie sich jetzt erst des Todes ihrer Mutter vollkommen bewusst wurde. Wir versuchten nach Möglichkeit, sie zu trösten. Ohne Zweifel tat ihr unsere Teilnahme wohl, aber sie war doch seelisch ganz gebrochen und weinte immerwährend leise vor sich hin. Wir versprachen ihr, von nun an abwechselnd oder zusammen die ganze Zeit bei ihr bleiben zu wollen, was sie sichtlich erfreute. Gegen Abend verfiel sie in einen leichten Schlaf, währenddessen sich etwas Sonderbares ereignete. Sie nahm im Schlummer das Papier von ihrer Brust und zerriss es. Van Helsing näherte sich leise und nahm ihr die Stücke ab. Trotzdem setzte sich die Bewegung des Zerreißens immer noch fort, als ob das Papier noch in ihren Händen sei. Schließlich erhob sie die Hände und breitete sie aus, als wolle sie die Stücke davonflattern lassen. Van Helsing war sichtlich erstaunt und seine Augenbrauen zogen sich wie bei scharfem Nachdenken zusammen, aber er sagte kein Wort. 19. September. Die ganze letzte Nacht schlief sie sehr unruhig, da sie sich immer vor dem Einschlummern fürchtete, und jedes Mal wachte sie ein wenig schwächer auf. Der Professor und ich übernahmen abwechselnd die Wache und ließen sie keinen Augenblick unbeaufsichtigt. Quincy Morris sagte nichts, was er vorhatte, aber ich wusste, dass er jede Nacht rund um das Haus herumging. Als der Tag anbrach, sahen wir in seinem fahlen Licht die furchtbaren Verheerungen, die der letzte Rückfall in Lucys Organismus angerichtet hatte. Sie war kaum imstande, den Kopf zu drehen, und das bisschen Nahrung, das sie zu sich nahm, schien ihr gar nicht zu bekommen. Zeitweise schlief sie. Mir, sowohl als Van Helsing, fiel der Unterschied auf, den ihr Aussehen zeigte, je nachdem sie wachte oder schlief. Im Schlaf sah sie kräftiger, wenn auch magerer aus, und ihr Atem war sanfter. Ihr offener Mund zeigte das blasse Zahnfleisch, das sich von den Zähnen zurückgezogen zu haben schien, die dadurch länger und schärfer aussahen wie gewöhnlich. Wenn sie wach war, änderte der milde Schimmer der Augen ihren Gesichtsausdruck wesentlich, denn sie glich sich selbst wieder mehr, wenn wir uns auch nicht verhehlen konnten, dass hier eine Sterbende vor uns lag. Nachmittags verlangte sie nach Arthur, und wir telegrafierten ihm. Als er ankam, war es beinahe 6 Uhr, und die Sonne ging voll und warm unter. Ihr rotes Licht strömte durch das Fenster herein und verlieh den bleichen Wangen der Sterbenden einen rosigen Schein. Arthur war, als er sie sah, völlig fassungslos, und wir vermochten alle kein Wort zu sprechen. In den vergangenen Stunden hatten die Schlafanwandlungen oder vielmehr die Ohnmachtsanfälle, die deren Stelle einnahmen, die Augenblicke, in denen eine Unterhaltung möglich war, immer mehr verkürzt. Arthurs Gegenwart aber wirkte belebend auf sie ein. Sie raffte sich ein wenig auf und sprach fröhlicher mit ihm, als wir sie seit unserer Ankunft gesehen hatten. Er selbst nahm sich zusammen und plauderte so vertrauensvoll mit ihr als möglich. So tat jeder sein Bestes, um diesen Stunden einigermaßen ihren furchtbaren, traurigen Charakter zu nehmen. Es ist jetzt fast 9 Uhr. Arthur und Van Helsing leisten ihr Gesellschaft. Ich bin auf eine Viertelstunde weggegangen, um dies in Lucys Phonograph niederzulegen. Sie wollen bis 6 Uhr bei ihr bleiben. Ich fürchte, dass morgen unsere Nachtwachen zu Ende sein werden. Denn der Anfall war doch zu heftig. Lucy kann sich unmöglich erholen.